Die Versorgung der Eltern ist häufig, ja, dann geht auch was malen oder lesen, geh nach draußen, spiel Fußball. Das ist die Befriedigung des eigenen Bedürfnisses.
Ich, du, wir. Der Podcast, der verbindet.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 von Ich, du, wir, der Podcast, der verbindet. Und ich starte heute mal wieder mit einem Zitat, denn ich finde, das passt so richtig gut zu dieser Folge. Ich habe schon viele Katastrophen in meinem Leben erlebt. Die meisten sind nie eingetreten. Das sagte Mark Twain. Und genau das kennen wir doch alle. Wir machen uns Sorgen, wir ärgern uns, wir übernehmen Probleme, die vielleicht gar nicht unsere sind. Und oft wird dadurch vielleicht alles komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Und unser Thema ist nämlich heute, wer hat das Problem? Ich, weil mich etwas stört, oder du, weil dich etwas belastet? Und damit begrüße ich dich. Hallo liebe Lydia.
Hallo Ingo, hallo an alle.
Wie kann ich denn erkennen, ob es mein Problem ist oder ob du ein Problem hast oder ob wir beide vielleicht ein Problem haben?
Also wenn es mir wehtut, habe ich ein Problem.
Das körperlich oder?
Körperlich auch, psychisch, physisch. Immer wenn ich ein Problem habe, belastet es mich und ich fühle mich unwohl. Und jeder Mensch hat da eine andere Reaktion oder vielleicht auch ein Empfinden. Ne? Die eine oder andere Person wird wütend, aber ich finde gleichermaßen, es versetzt uns immer so einen Stich. Und dieser Stich ist ein Hinweis darauf, mein Bedürfnis ist gerade nicht befriedigt, ich habe gerade ein Thema, ich habe gerade ein Problem. Und gesellschaftlich ist es ja häufig so und du bist schuld dran, weil ich mich nicht gut fühle. Nimmst du die Schuld auf oder beginnst du dich zu verteidigen? Hast du ein Problem und am Ende haben wir es vielleicht beide? Und wenn wir nicht dranbleiben, gehen wir auseinander. Ungeklärter Dinge.
Und dann haben wir einen Riesenwust, irgendwie hast du ja gerade beschrieben.
Genau. Und es geht blitzschnell. Das, ob es zwischen den Erwachsenen ist oder zwischen Eltern und Kindern, bei der Arbeit. Wir denken uns alle einen Riesenteil dazu, was jetzt gerade ein Problem sein könnte, weil wir es so empfinden. Na, also ich habe gerade keine Lösung. Ich fühle mich ein bisschen in die Enge getrieben durch eine Beschuldigung, durch eine Aussage, durch Tatsachen. Und wenn ich nicht direkt eine Lösung habe, beginne ich zu rotieren. Na, und das ist genau das Thema.
Ich habe ja morgens noch einen anderen Job und da kam mein Chef zu mir und der wollte was von mir. Und da habe ich genau diesen Stich nämlich gefühlt, obwohl jetzt nichts Dramatisches war, aber ich fühlte mich irgendwie angegriffen. Hatte aber auch, glaube ich, was mit der Ansage zu tun oder mit der Sprache, die er genutzt hat. In diesem Du war er. Ist das das größte Problem, was wir dann haben damit, du und ich?
Naja, mit dem Du geht ja häufig auch eine Beschuldigung oder eine Forderung. Du musst, du bist, du tust es jetzt einher. Und zugleich ist das ja auch ein Stück weit ein Moment, wo ich für einen Moment keine Kontrolle über die Situation habe. Ich muss mich ja irgendwie sammeln. Ich möchte etwas für mich tun. Deshalb schaue ich, was brauche ich gerade, wie reagiere ich denn jetzt? In der Regel reagieren wir mit uralten Mustern, die wir meistens dann abrufen, wenn wir nicht klar denken können. Das heißt, wenn es schnell geht, wenn es ad hoc geht. Und dieses Unwohlsein ist dann so der erste Hinweis. Ne? Und vielleicht bist du dann, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftig. Kannst dem Chef ja jetzt nicht sagen, was willst du eigentlich von mir? Warum sprichst du mich in diesem Ton an? Sondern du atmest dreimal durch, merkst, mir geht's damit nicht gut und antwortest, bist ja ein Erwachsener, ne? Oder?
Ja, ich habe ja auch ein bisschen was schon gelernt. Ich konnte in der Ich-Botschaft dann antworten, weil ich war wirklich erschrocken in dem Moment. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und dann habe ich das noch weiter ausgeschmückt, wie denn die Situation jetzt weitergehen sollte. Früher hätte ich anders reagiert. Das weiß ich auch. Da bin ich dann schon mal sehr aufbrausend und laut geworden, auch in der Kombination mit dem Chef. Der weiß das auch, wo dann auch Kollegen zu mir gesagt haben nachher, du Ingo, darf ich dir mal kurz was sagen? Was meinst du? Ich weiß es. Ja, und da sagte der Kollege zu mir, so geht's aber auch nicht. Aber das war dieser Urinstinkt, der dann in mir hochkam.
Genau, und es ist ja häufig so, wenn ich ein unbefriedigtes Bedürfnis habe, die Lösung ist immer in meinem Verhalten sichtbar. Das heißt, die andere Person sieht es oder hört es, wie ich mich versteife, verkrampfe oder rot anlaufe oder irgendwas sage, so wie du dann in der Vergangenheit. Und diese Lösung für dein Bedürfnis ist etwas Erlerntes und häufig ist es auch die einzige Lösung, solange ich für, so wie du jetzt gesagt hast, ich habe ja dazu gelernt, solange ich das nicht reflektiere und das für mich nicht überprüfe, bleibt es häufig auch die einzige Lösung. Wir fühlen uns angegriffen und wir reagieren auf eine Art und Weise, wo der andere merkt, ups, na also es entsteht sehr schnell ein Konflikt. Und dieser Konflikt findet dann statt, wenn der Chef kommt und sagt, du Ingo, machst du jetzt mal das und das. Er kommt ja mit einer Lösung für sein Problem. Was auch immer er von dir heute wollte, er hatte eine Lösung und das bist du. Und du bist aber derjenige, der entscheidet, will ich als Lösung zur Verfügung stehen? Will ich in dieser Form zur Verfügung stehen? Du räumst jetzt deine Schuhe auf, also vermutlich hast du das nicht im Büro gemacht, aber Kinder hören Nein. das. Ich als Mutter habe ein Problem, die Schuhe liegen mir im Weg. Du räumst sofort deine Schuhe weg. Meine Lösung ist, in einem Befehl deutlich, mach es. Und fürs Kind häufig unverhofft. Kinder interessieren die Schuhe nicht, die Lösung war ja klar. Ich habe die Schuhe ausgezogen, die liegen im Flur. Ja, ob du darüber stolperst als Mutter oder nicht, das hat ein Kind überhaupt nicht auf dem Schirm. Denkt auch nicht dran. Aber das sind so Alltagssituationen, wo von jetzt auf gleich ein Problem sichtbar wird. Ich habe ein Problem als Mutter, fordere mein Kind auf, zack, hat das Kind das Problem und wehrt sich vielleicht und dann haben wir einen Konflikt.
Und beide haben das Problem.
Ja.
Und ein dickes Problem dann
ja,
vielleicht.
Genau. Ja. Thomas Gordon sagt ja, Probleme sind wie Zwiebeln, hat ja mehrere Schichten. Aber das, was er nochmal mit reingebracht hat, ist eine Frage, die mich immer wieder auch beeindruckt, ist dieses, wer hat denn das Problem wirklich und wer hat es zuerst? Und wenn wir das lernen, im Alltag zu unterscheiden, wer hat es denn wirklich und wer hat es bekommen, so wie du heute Morgen? Hast du es behalten, hast du es zurückgegeben? Das ist ja die Art, wie wir damit umgehen, ne?
Ich konnte es etwas zurückgeben, kann ich so sagen. Also sicherlich ist das ein Teil meines Jobs, den ich da mache, aber ich konnte es dann auch zurückgeben. Daher passt das schon. Du hast das gerade nochmal so verfeinert, meinen Themenstart. Wer hat das Problem oder wer hat es wirklich oder wer hat es zuerst, hast du jetzt nochmal ergänzt. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Und ist es vielleicht auch super clever, das eigentlich zu fragen, weil man sich dann kurz mal 1-2 Sekunden oder noch länger Zeit verschaffen kann, dass es geklärt werden kann und nicht gleich lospoltert, wenn man ein Problem hat.
Naja, Fakt ist natürlich, wenn ich das Problem habe, brauche ich eine Lösung. Und wenn ich mein Problem klar auch als meins definiere und in der Lage bin, selber eine Lösung herbeizuführen, bin ich ja eigenständig, selbstständig. Warum ist es wichtig? Gerade in Beziehungen. Na, also wir werden ja erzogen von klein auf, wir müssen hilfsbereit sein, andere unterstützen, andere respektvoll behandeln und so weiter und so fort. Das ist alles wertvoll, keine Frage. Und gleichzeitig kommt es je nach Erziehung an. Wenn ich nur hilfsbereit bin, dann unterstütze ich ja immer die anderen. Und hier kommt das mit dem Thema, wer hat das Problem? Bin ich hilfsbereit und merke, du hast ein Problem, dann komme ich und nehme dir das Problem weg, weil ich habe eine Lösung. Ja? Mein Mann sucht die Schlüssel und findet sie nicht. Ja, lass mal, ich finde sie. Ich weiß, wo du die ganz bestimmt hast liegen lassen. Ne? Und hol sie dir. Mhm. Okay, ich komme um die Ecke und sage, hier, hast du deine Schlüssel. Ich habe die Lösung, er hat das Problem. Und gleichzeitig haben wir ja das Thema, warum löst er sein Problem nicht selber? Weil ich es gar nicht zulasse, ich weiß doch besser. Und das ist in der Erziehung zwischen Eltern und Kindern immer wieder Thema, aber aus diesen Kindern werden Erwachsene. Und dann ist immer so dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Und das ist ja ein Hilferuf. Und sobald im Raum jemand da ist, der weiß, wie es geht, dann kann ich auch abgeben. Das Fatale dabei ist, ich entwickle die Fähigkeit, nicht das Problem selber zu lösen, sondern ich lerne, ich werde gerettet. Es ist ja immer irgendjemand da, der sagt, komm, ich mach's, komm, ich übernehme. Von klein bis groß.
Ist das ein großes Problem für uns Eltern, dass wir häufig in diese Retterrolle fallen? Also ich nutze jetzt mal einen Begriff, den vielleicht viele kennen, Helikoptereltern oder mir hat letztens noch jemand gesagt, in den Staaten nennt man die Rasenmähereltern, weil die wirklich alles wegmähen, alle Probleme, die irgendwie im Weg sein könnten für das Kind oder für die Kinder. Mhm. Ist das das große Problem unserer heutigen Zeit, dass wir im besten Gewissen alles für die Kinder tun wollen, aber dadurch, dass wir alle Lösungen vorgeben, sie eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen und nicht wertschätzen und sie, wie du schon gerade beschrieben hast, nicht ihre Lösungen nachher finden dürfen, weil sie als Kind noch nicht gefunden haben.
Hm. Naja, du hast es ja schon beschrieben. Letztendlich ist es das, ne, was Rüdiger Maas in seinem Buch Generation lebensunfähig, und damit ist die Generation der Kinder, die jetzt aufwachsen, gemeint. Er hat viele Studien durchgeführt und es ist genau dieses Thema, wenn Eltern für die Kinder viel tun, engen sie den Raum der Entwicklung der eigenen Möglichkeiten und der eigenen Fähigkeiten, gut gemeint, extrem ein. Ich hatte vor einiger Zeit ein Kind mit 10 Jahren bei mir in einer Behandlung, wo die Mutter auch sagte, wir haben ständig Probleme. Er weigert sich, Dinge zu tun. Ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mach das nicht. Und jetzt war es aber so, das liegt schon ein bisschen länger her, ne? Es ging um das Thema Schnürsenkel zubinden. Er ist 10 Jahre alt und kann die Schnürsenkel nicht zubinden, hat aber Fußball gespielt, Fußballschuhe ein und aus und konnte die Schnürsenkel nicht zubinden. Und das Problem war, sie hat es immer für ihn gemacht. Und jetzt, ich weiß es nicht, was eine Mannschaftsfahrt, liegt schon ein bisschen her, ne? Also die Lösung war irgendwann natürlich Klettverschluss, das ist ja viel einfacher. Aber Schnürsenkel binden, das ist ja auch so ein Stück weit, wenn ich das so beschreibe, ein Prozess. Ein Kind muss sich ja anstrengen, um etwas zu tun. Das heißt, es erlernt eine Fähigkeit. Und du erinnerst dich, wir hatten in dem einen Podcast vom Zutrauen, Vertrauen gesprochen, ja, und Selbstsicherheit, genau. Und das ist genau das Beispiel, wo es darum geht, Kind sagt, ich kann das nicht. Okay, komm, ich mach's für dich. Einmal, zweimal, zehnmal. Und das Kind hat gelernt, ich muss nur sagen, ich kann das nicht. Meine Mama macht das schon. Denn ein Kind kann nicht überschauen, was wird aus mir mit 10 Jahren, wenn ich mit 6 Jahren sage, ich kann das nicht? Die Eltern sehr wohl, aber häufig ist Zeitdruck oder häufig ist auch, ich möchte mein Kind nicht frustrieren, ich möchte eine gute Mama oder Papa sein, ich unterstütze das Kind. Auch genau das Hindernis, wo ein Kind eigene Fähigkeit nicht entwickelt. Ja, und das ist so diese radikale Art, Eltern, die ihren Kindern diese Prozesse abnehmen, die gut gemeint sind aus der Sicht der Eltern, wissen häufig gar nicht, dass sie ihren Kindern einmal die Trainingsmöglichkeit abnehmen. Ich trainiere eine Fähigkeit, Schnürsenkel zu binden, Bild malen, Jacke anziehen, Reißverschluss zu machen. Dass das mit einem Misserfolg verbunden ist, das heißt, ich trainiere dadurch auch meine Frustration. Ich lerne, mit den Gefühlen umzugehen, wenn ich mal etwas nicht kann oder etwas nicht funktioniert. Und gleichzeitig, wenn ich Erfolg habe, trainiere ich, oh, wie ist es, ne, wenn ich dranbleibe, ich fange an und ich kämpfe mich durch und dann bin ich erfolgreich. Und dann auch diese Gefühle zu spüren. Und häufig ist es genau das, ne? Eltern wissen es nicht, dass sie ihren Kindern diese Gefühle abnehmen, Erfolg, Misserfolg. Die erleben es nicht, wenn Mama es macht. Genauso wird die Fähigkeit nicht entwickelt. Nur das, was die Kinder daraus lernen, die Lösung für mein Problem ist meine Mama. Meine Mama kann es besser als ich. Und langfristig gesehen ist es natürlich für Selbstwertgefühl des Kindes, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, auch im Erwachsenenalter. Ich kann mich noch an einen Mann erinnern, der mit 50 Jahren in dieser Abhängigkeit seiner Mutter gegenüber aufgewachsen ist und er wollte sich eine Lampe kaufen. Und wir haben eine ganze Sitzung mit diesem Thema verbracht. Er hatte eine Lampe gefunden und er wollte sie sich auch kaufen. Aber er hatte große Sorgen, dass sie seiner Mama nicht gefällt.
Oh nein.
Er wohnt in seiner Wohnung ganz alleine, aber die Lampe ohne Zustimmung der Mutter, ohne Erlaubnis der Mutter. Und habe ich schon gesagt, dass der Mann 50 war? Mhm,
deswegen, ich habe ich auch wow gesagt gerade.
Genau, also das habe ich jetzt gerade vergessen. Es war so ein schmerzhafter Prozess für ihn, diese Entscheidung für sich zu treffen, ich kaufe sie und ich schaue, wie Mama reagiert. Ich hoffe, dass es ihr gefällt. Und wenn ich dann mit 50 Jahren anfange, diesen Prozess, der mit 3, 4, 5 bis 10 Jahre auch noch später so selbstverständlich ist, weil der zum Alltag gehört, ein Kind hat ein Problem und Kinder sind kreativ, Kinder wollen Lösungen, wenn wir sie lassen. So, und dann gehen die auch durch diesen Höhen und Tiefen mit der Erkenntnis, aber ich kann das. Mit 50 ist es echt schon.
Ja.
Und da sind wir ja bei diesem Thema. Wer hatte das Problem? Er hatte ganz viele, aber die Lösung war immer Mama. Und irgendwann ist es eng.
Also für die Eltern können wir ganz klar sagen, die Retterrolle vermeiden, so heißt es auch in dem alten Buch von Thomas Gordon, das nicht mehr erhältlich ist. Aber da steht das auch noch sehr gut drin, was du gerade gesagt hast. Also, dass wir Eltern, und das ist ja schon eine Arroganz, die wir aufbieten, ich nehme mich da auch mit rein, was ich auch häufig, ich bin auch so ein Lösungsfreak, weil ich Ingenieurwissenschaften studiert habe, habe ich auch viele Lösungen für meine Tochter immer vorgegeben. Bis ich dann irgendwann im Kurs war und habe das dann erstmal festgestellt, was ich für eine Arroganz hatte, weil ich ja das weiß, wie das Leben läuft, meine Tochter nicht. Das steckt ja auch da noch mit drin. Und zum anderen, finde ich, steckt da auch noch mit drin, dass wir uns ja völlig überlasten, wir Eltern.
Genau, aber da steckt ja etwas anderes drin, Ingo. Diese Lösung war für dich gut.
Ja, das für dich. Genau, nur für mich. Darum sage ich ja diese, so egoistisch, ignorant zu sein gegenüber seinem Kind, ist ja schon brutal. Und wenn man jetzt diese Geschichte auch nochmal nimmt von dem 50-jährigen Herrn, puh.
Naja, und wir gehen davon aus, weil unsere Lösung für unser Problem für uns super funktioniert, schließen wir von uns auf andere. Und das ist ja der größte Fehler. Das heißt, wenn meine Lösung gut funktioniert für mich, heißt es noch lange nicht, dass für deine Tochter funktioniert oder für zig andere Menschen. Und das ist das bei Problemen immer die Falle, finde ich. Dies gut gemeinte. Ich meine es doch nur gut mit dir.
Schöner Satz. Oh.
Ja, die Absicht würde ich dahinter auch nicht bestreiten. Aber was das bewirkt, das ist was anderes. Wenn ich es gut mit dir meine, dann bedeutet das, meine Lösung, übernimm sie einfach, ohne nachzudenken, folge mir, ohne nachzudenken. Tu es einfach, wie Eltern das oft sagen, mach es doch einfach. Bei der Arbeit hören ja Mitarbeiter vom Chef auch häufig, sie machen das, was ich ihnen sage. Die Lösung, die eigene Lösung für bestimmte Prozesse ist oft nicht erwünscht, weil das kann unbequem werden. Neue Wege gehen ist immer eine Herausforderung, ne? Aber genau das ist da laden wir ja zu ein, erstmal zu erkennen, wer hat das Problem. Thomas Gordon sagt ja ganz klar, derjenige oder diejenige, die das Problem hat, trägt in sich auch die Lösung. Über das aktive Zuhören, über dranbleiben, zutrauen, zumuten, kommt der Mensch auf eine eigene Lösung. Und wenn nicht, dann gibt's ja Unterstützung. Nur nicht abnehmen, also ich habe kein Recht, andere zu retten. Ja, es sei denn, der braucht einen Rettungsring, der wirklich im Meer oder Sauerstoff.
Also das wirkliche Ertrinken meinst du jetzt damit?
Ja, genau. Alles andere ist, ja, ich kann begleiten, ich kann warten. Weil aus der Not heraus, wenn ich selber ein Problem habe, unser System ist ja auf Überleben, das ist ja angeboren. Wir kommen auf Ideen. Wenn sie beim ersten Mal nicht funktionieren, dann beim zweiten oder beim zehnten Mal, aber irgendwann sind wir erfolgreich.
Wir müssen ja dann nochmal jetzt auf Grund, weil wir ja auch Kommunikationstrainer sind, das noch so ein bisschen vielleicht in den Kommunikationskontext bringen, diese Frage, wer hat denn das Problem? Weil dadurch unterscheiden sich ja auch die Art und Weisen, du hast gerade einen Begriff auch schon genutzt, das aktive Zuhören. Also wenn mein Kind ja ein Problem hat und kommt zu mir, dann könnte ich es jetzt wieder übernehmen, dann hätte ich es wieder, so wie wir es jetzt schon besprochen haben. Mhm. Aber darum geht's ja nicht, sondern einfach so um Kommunikationstechniken. Mhm. Vielleicht könnten wir so 2 Grad mal benennen, aktives Zuhören.
Ich würde es an einfach ein Beispiel genau.
Oder auch aktives das gerne,
Zuhören,
ja.
Ne, Kinder im bestimmten Alter haben ja immer wieder, wenn sie eine Phase haben, wo sie gerade nicht wissen, was sie zu tun haben, ne, sagen sie immer, oh, mir ist langweilig. Die Versorgung der Eltern ist häufig ja, dann geht auch was malen oder lesen, geh nach draußen, spiel Fußball. Das ist die Befriedigung des eigenen Bedürfnisses. Also ich als Mama möchte, dass mein Kind sich bewegt. Also ist meine Lösung, geh doch Fußball spielen. Ich als Mama möchte, dass mein Kind kreativ ist. Also ist meine Lösung, geh doch was malen oder Puzzle oder spiel doch irgendwas. Wir versorgen die Kinder mit Lösungen, die Kinder in der Regel sofort abschmettern oder sie fangen an und sagen, nö, trotzdem langweilig. Das heißt, sie führen Lösungen aus oder versuchen, die umzusetzen, stellen fest, nee, ist gar nicht meins. Würde ich in diesem Moment aber sagen, oh, ne, du hast jetzt gerade keine Idee, was du tun könntest. Würde ich aktiv zuhören. Ein Kind würde sagen, ja, weiß ich auch nicht. Okay. Und das ist der Moment, der für mich so golden ist, so dieses Aushalten und nicht direkt losschießen und sagen, ich habe aber 20 Ideen, sondern ich kann das Kind ja dazu einladen und sagen, magst du, dass wir mal gemeinsam überlegen, was du jetzt tun könntest? Wenn das Kind damit einverstanden ist, aber keine Idee hat, kommt ja auch auf das Alter, würde ich sagen, guck mal, ne? Gestern habe ich gesehen, hast du Nachmittag noch dein Buch gelesen, dann hast du noch was gemalt, später warst du mit deinem Freund auf der Straße, fällt dir noch etwas ein? Das heißt, wir lassen es offen. Wir bieten dem Kind einfach eine Möglichkeit, wir regen es an, überleg doch mal. Und das Kind wird vielleicht sagen, ach nö, das will ich alles gar nicht. Ich würde jetzt viel lieber das oder das machen. Ah ja, okay, guck. Dann hast du ja schon eine Idee entwickelt. Das, was ich gerade, an was ich mich erinnert habe, magst du nicht, aber du hast jetzt eine Idee. Und da muss ich auch nicht hinterher schieben, ja super, dann mach das, siehst du, wie toll. Sondern, oh, okay, du hast eine Idee. Heißt das, du probierst das jetzt aus oder wie geht's weiter? Ende offen lassen. Das heißt, diese inneren Prozesse, die ein Kind dringend benötigt, ist Schritt für Schritt. Aber nicht, dass ich sage, ja, dann geh jetzt, sondern der eigene Antrieb, die eigene Motivation, das ist ja das, was wir uns wünschen. Und das ist für die Kinder genau der Prozess. Aktives Zuhören, Ich-Botschaften sammeln und den Raum offen lassen für Gestaltung, das heißt für die Umsetzung. Das ist jetzt ein Beispiel mit dem Kind. Das Gleiche ist ja, wenn ein Ehepaar sitzt und sagt, boah, wollen wir nächstes Jahr mal wieder in Urlaub fahren? Dann sagt er, ja, ich wollte schon längst in die Türkei oder auf die Malediven oder ich will wandern gehen. Fest, ich habe eine Lösung. Ist der andere doch direkt oder die andere direkt in der Abwehr und sagt, nee, nicht schon wieder. Würde ich aber sagen, sollen wir mal gemeinsam überlegen, wozu du Lust hast, wozu ich Lust habe. Vielleicht finden wir etwas, wo wir gemeinsam Spaß dran haben. Dann lösen wir das Problem Urlaub, Ort oder Zeit oder was auch immer, damit im Zusammenhang steht. Aber wir lösen das Problem gemeinsam. Mein Bedürfnis ist befriedigt, deins ist befriedigt. Und vielleicht gehen wir dem Konflikt auch aus dem Weg.
Jetzt könnten vielleicht, die das jetzt das erste Mal hören, sagen, boah, das dauert viel zu lange. Ich will das jetzt sofort geklärt haben, weil ich habe ja auch nicht viel Zeit als Elternteil. Jetzt beziehe ich mich da mal drauf und sage, nee, das geht nicht.
Zeit ist ein Riesenfaktor. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit wir brauchen mit, ich muss mir selber überlegen, was mein Kind tun soll. Mein Kind sagt immer, nein. Das heißt, meine Lösungen sind für mein Kind nicht gut genug. Ist ja auch eine Frustration. Ja, Zeit kostet das so oder so. Und ich kann mich entscheiden, mache ich das auf die Art und Weise, wie ich es früher gemacht habe oder probiere ich etwas Neues aus, vielleicht bin ich dadurch erfolgreicher. Ja, Zeit kostet es immer, ne, jedes Gespräch. Aber da sind wir wieder bei diesen Mikromomenten, weißt du? Ne, da haben wir einmal drüber.
Ja.
Genau. Und diese Mikromomente, ich nehme dich ernst und ich traue es dir zu, dass du eine Idee für dich oder eine Lösung für dein Problem findest. Das ist das Wertvolle.
Und dadurch gewinnen wir nachher auf jeden Fall wieder mehr Zeit, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das ja sonst auch anders, wie eben schon erwähnt, vorgebracht, dass ich viele Lösungen vorgegeben habe. Mittlerweile ist das anders. Und dadurch hat unsere Tochter einen größeren Lösungsradius gefunden für sich selber, wie sie was macht. Also wenn sie natürlich Probleme hat, kommt sie zu uns auch. Aber dadurch habe ich ja wieder mehr Zeit für Dinge, die ich gerne machen möchte. Das ist ja eben auch nochmal, was ich so angedeutet habe. Wenn wir immer als Retter fungieren oder jedes Problem lösen wollen, ist das ja für unseren Energiehaushalt auch nicht sinnvoll.
Nö, das ist Stress. Ne? Und das sind die Belastungen. Ne? Also wenn ich für jedes Problem von meinen Familienmitgliedern, Arbeitskollegen haben muss, weil die sich auch daran gewöhnt haben oder weil das meine Retterrolle ist, bedeutet das natürlich ganz viele Herausforderungen und ich bin permanent dabei, weil das ja auch stresst. Ich will ja das Richtige tun. Das führt zu einer Überlastung. Das ist enorm. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich auf eins noch hinweisen. Ja, wo kriegt man denn das Handwerkszeug dafür hin? Also klar, jetzt die Frage kann sich jeder jetzt ja schon mal stellen. Wer hat denn das Problem oder wirklich? Und ja, wie du auch schon gesagt hast, Dr. Thomas Gordon sagt ja auch, wer das Problem hat, der sollte es auch lösen. Hm. Und bitte schnell lösen, nicht jetzt erst auf Schieberitis oder so. Das sagt er auch irgendwo in einer Stelle, er drückt es anders aus, aber nicht jetzt irgendwie 10 Sachen auf einmal dann auspacken, das funktioniert auch nicht. Wo können die das lernen? Ich kann ja nur sagen, ja, im Gordon-Kommunikationstraining. Oder genau. Hast du ein kleines Einmaleins so, was du denen heute so mitgeben könntest?
Na, so ein kleines Einmaleins weiß ich nicht. Ja, das Gordon-Familientraining, das BioBest-Persönlichkeitstraining, das sind alles basiert auf dem Kommunikationsmodell von von Dr. Thomas Gordon. Aber mir fällt jetzt gerade so ein, ne, es sind ja über seit 1962 bis heute so viele Jahrzehnte schon vergangen und auch viele Studien, empirische Studien, die belegen, dass Kinder, die so erzogen werden, dass sie eigene Lösungen entwickeln, Kinder sind, die selbstsicherer sind. Es gibt Studien, die belegen, dass die Kinder besser in Mathe sind, dass die Kinder kreativ sind, dass die Kinder auch Konflikte anders lösen auf dem Schulhof und miteinander, weil sie eine andere Art, es ist die Haltung, ja, ich habe die Erlaubnis und ich darf für mich sorgen und darf meine eigenen Lösungen entwickeln. Kinder werden und Erwachsene natürlich irgendwann, die um die Ecke denken, die kreativ sind im Bereich, mein Bedürfnis, was brauche ich, ich habe ein Problem. Okay, und ich habe Erwachsene, die mich begleiten und mir auch die Möglichkeit geben, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist ja im Vergleich zu dem, was wir vorhin hatten. Das sind Kommunikationstools im Bereich des Trainings, aber so für den Alltag, finde ich, ist die wichtigste Frage bei jedem Konflikt oder bei jedem Problem, wo ich denke, boah, ne, das zwickt gerade, mich selber zu fragen, wer hat jetzt das Problem? Ist es meins oder hat es jemand anders und ich kann es nur nicht aushalten, muss es jetzt sofort lösen, weil das macht ja auch was mit mir, das sind immer Hinweise auf unbefriedigte Bedürfnisse. Und gleichzeitig ist die Frage, und wer hat das Problem zuerst? Weißt du, das ist ja das, was wir eingangs hatten, es ist ein sehr schneller Prozess. Ich habe ein Problem, du nimmst es mir weg, weil du eine Lösung für mich hast. Und schon weiß man am Ende des Tages gar nicht mehr, wo hat es denn angefangen? Und diese Frage zu stellen, wer hat das Problem zuerst? Und dem Besitzer ist tatsächlich auch zurückzugeben. Und wenn mein Kind ein Problem hat mit den Hausaufgaben und ich meine, ich müsste jetzt die Lehrerin anrufen oder mit den Mitschülern die Hausaufgaben oder vielleicht noch Nachhilfe im Sinne von, wie war es dann in der Schule, was muss mein Kind jetzt wissen, bleibt mein Kind unfähig. Wenn ich im Job das Gleiche tun, meine Kollegin hat ein Problem und ich sage, komm, ich mach's mal gerade schnell, steht die morgen direkt vor dem gleichen Problem wieder und dann muss ich wieder springen. Wenn ich mir aber da die Zeit nehme, sage ich, wer hat es zuerst? Ah ja, okay. Nur weil der Auftrag jetzt schnell erledigt werden muss, hat meine Kollegin ein Problem mit dem Programm. Das heißt, ich investiere ein bisschen Zeit, zeige ihr, wie das im Programm geht und dann ist sie in der Lage, am nächsten, übernächsten Tag es wieder alleine zu lösen. Und hier immer gucken, ne, wer ist zuerst, wer darf zuerst versorgt werden.
Wieso tendieren wir da so schnell hin, in diese Retterrolle zu fallen oder dass wir schnell Menschen retten wollen? Auch bei der Arbeit, du hast es gerade beschrieben, ich mache das gerade für dich, ja, zeig mal gerade her. Mhm. Wieso entsteht das so schnell?
Also ich denke, ne, das hat viel damit zu tun, wir wollen alle sichere Bindungen haben. Wir wollen sichere Beziehungen erleben. Und durch die Erziehung ist häufig auch so diese Prägung, wenn du ein Problem hast und ich sage, ja, ist ja dein Problem, ne, klingt das schon ziemlich hart und abgehackt. Böse. Genau, und gesellschaftlich wird man häufig auch sagen, boah, ne, also dein Problem heißt was, ich bin egoistisch und kümmere mich nicht. Fakt ist, ich beschreibe nur Fakten. Es ist dein Problem. Ich beschreibe vielleicht im zweiten Schritt den nächsten Aspekt. Wenn du magst, unterstütze ich dich bei der Lösung deines Problems. Und das ist dann jetzt keine klare Trennung. Und das ist auch häufig der Grund. Du hast ein Problem und ich lasse dich allein. Bedeutet das für viele Menschen Gewissenskonflikte, Gewissensbisse kann man doch nicht machen. Aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, das ist häufig schwierig. Und wenn ich in der Lage bin zu sagen, ja, es ist dein Problem und ich kann es bei dir lassen. Ich nehme dir dein Problem nicht weg, nur weil ich denke, ich habe eine bessere Lösung. Ist unsere Beziehung stabiler, weil ich bleibe ja.
Und das ist das Wertschätzende, was du ja auch schon in ganz vielen Folgen gesagt hast, was Dr. Thomas Gordon durch seine Kommunikationsidee mitgibt. Mhm. Obwohl es so hart eigentlich klingt, dass wir das Problem gesellschaftsmäßig nicht annehmen, sind wir doch so wertschätzend, dass die andere Person es sich selber nehmen kann und gucken kann, wie kann ich es lösen für mich.
Genau, und wenn ich das nicht aushalte, ist ja dann häufig Ratschläge, ne? Also dann sprich doch mal mit deinem Chef oder sag's doch mal deiner Lehrerin oder du hörst sofort auf damit, ne? Also ich meine, mach doch nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Diese guten Ratschläge, das sind ja Ratschläge, ne? Jeder Rat ist auch ein Schlag. Das heißt, ne, also das ist ja auch nicht förderlich für die Kommunikation. Nur häufig ist das die große Hilflosigkeit, dieses Nichtstun. Nur Dasein überfordert uns Menschen, die es einfach nur Dasein, zuhören und begleiten, überfordert, weil wir das nicht so gut können. Aber wenn wir es gelernt haben, ist es einfacher.
Also hat das da was mit zu tun, weil wir es nicht gelernt haben? Weil du gesagt hast, dieses Aushalten, ich kenne das ja von mir auch, dann, das war ja häufig auch in dem Prozess mit meiner Tochter, dass ich es nicht aushalten konnte, ich selber. Dass da jetzt irgendwas passiert jetzt und da war so ein Vakuum und jetzt hätte ich mich einfach nur mal still verhalten müssen. Das habe ich dann nicht gemacht, sondern habe gleich losgeplappert. Und das ist, weil wir es nicht gelernt haben in Kindertagen schon oder wie schätzt du das ein?
Naja, wenn wir jetzt uns wirklich so Generationen vor uns auch nochmal angucken, wie viel wird den Kindern zugetraut? Wie oft wurde dann durch die Erziehung im Haushalt einfach, ne, Kinder machen das, was die Eltern sagen? Wenn das Ziel aber ist, Kommunikation und Beziehung auf Augenhöhe, bedeutet das, das Kind hat genauso viel Raum wie ich. Und ich möchte das auch immer wieder betonen, aus diesen Kindern werden Erwachsene, die sich diesen Raum dann auch nicht nehmen, die aber auch im Laufe der Jahre nicht gelernt haben, dass sie eigenständig denken dürfen. Und daher ist diese erlernte Hilflosigkeit, weil es immer jemand besser weiß oder kann als du, natürlich auch fatal für das eigene Leben. Ich komme immer wieder in Konstellationen, wo ich einen Retter benötige, weil ich diese Prozesse wie der Mann mit der Lampe nie für mich alleine durchlaufen habe. Und das ist wichtig. Wir gehen über nicht nur durch die Gefühle, sondern unsere Gedanken. All das ist ja etwas, wo wir durchgehen und am Ende feststellen, boah, die Lösung war gut. Oder, nee, ich muss mir beim nächsten Mal was anderes überlegen. Nur dann basiert das auf meiner Erfahrung, auf meinem Prozess, meine Emotionen und nicht deine. Weil dein Prozess bist du ja schon durchgegangen. Und häufig ist genau dieses, ne, ich kann es nicht aushalten und deshalb gebe ich meinen Rat, damit es aufhört. Aber nicht, dass der andere aufhört, sondern damit es in mir aufhört. Ich will das nicht fühlen, diese Unsicherheit oder die Betroffenheit. Ne? Also das ist ja auch das Grübeln, hätte ich mal, beim nächsten Mal würde ich. Ne? Das sind diese Gedanken, die dann überhaupt nicht aufhören. Aus meiner Sicht sind das nicht nur diese Probleme, die dann gelöst werden oder auch nicht, sondern die Konsequenzen dessen, wenn ich mich nicht als Retter entpuppt habe, sondern vielleicht auch sogar abgelehnt wurde und man sagt, nee, das ist mir zu viel, will ich nicht. Ne? Das ist ein Kreislauf von unbefriedigten Bedürfnissen. Ne? Und Fakt ist, jeder darf für sich selber sorgen, so gut er kann. Und wenn es nicht weitergeht, dann mit Unterstützung, mit Begleitung, aber auf keinen Fall abnehmen.
Du bist ja auch schon viele, viele Jahrzehnte in dieses Thema eingestiegen. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal festgestellt hast, das ist jetzt nicht mein Problem, ich bin jetzt nicht in der Retterrolle, dass es vielleicht eine Art Befreiung war, so war es nämlich bei mir, wo ich dachte, nee, ich brauche das gar nicht lösen.
Natürlich erinnere ich mich dran, es sind immer damit verbunden, dass du im Inneren, also wie so ein Druck, also das war bei mir so, ne, ich habe so einen Druck gefühlt, ne, sagst du was, machst du was? Nein, ne, du hast einen inneren Dialog. Und das ist genau das, was wir ein, zwei, dreimal brauchen, plus die Bestätigung, ey, das ist wirklich so, wenn ich mich zurückhalte, geschehen wirklich Dinge, die außerhalb meiner Vorstellungskraft waren. Und deshalb ist häufig so dieses Retten so unzufriedenstellend, weil derjenige, der gerettet wird, ist ähnlich frustriert wie der Retter oder die Retterin selber, weil das schnelle Lösungen häufig sind, die aus meiner Erfahrung häufig wiederkehrend sind. Weil solange das Kind für sich das nicht selber gelöst hat, geben Kinder nicht auf. Und wenn sie dann aufgegeben haben, dann ist es dann aber schon, wie das Beispiel von vorhin, fast für immer.
Also wie ein Hamsterrad.
Wie
also,
ein Hamsterrad,
ich das, also ja. Man läuft dann und läuft ja. Und läuft und läuft.
Ja, weil das sind ja auch gewisse Denkprozesse, die dann gar nicht angestupst werden. Ne? Und das gehört aus meiner Sicht alles zusammen. Ne?
Da können wir nur sagen, bitte gern mal bei uns vorbeischauen, www.gordon-kommunikationstraining.de. Da gibt es alle Infos zum Training. Sonst auch gerne uns buchen für einen kleinen Vortrag. Das machen wir auch gerne, um den ersten Kontakt herzustellen. Um da mal reinzuriechen, was wir hier denn so überhaupt machen in so einem Kurs.
Genau, und dann gibt's auch Bücher, also es gibt viele verschiedene Dinge und genau, und der Wunsch, wenn der da ist, da findet sich auch eine Lösung, ne? Du hast jetzt gerade schon einiges vorgeschlagen, das ist ein Hinweis, eine Möglichkeit zur Wahl.
Oder, kann ich auch immer nur noch sagen, wer gerne hier im Podcast dabei sein möchte, gerne hier reinschauen und live mit uns ein bisschen Podcast. Lydia, hast du eine Geschichte zu diesem Thema? Ja, gibt es da auch eine Geschichte zu?
Geschichten gibt es, glaube ich, zu jedem Thema.
Aber auch zur Retterrolle und wer hat das Problem?
Und wer hat das Problem auch? Ich habe die Geschichte, die ich häufig auch bei den Abenden lese, die zwei Mönche. Zwei Zen-Mönche überquerten einen breiten Fluss. Sie trafen eine sehr junge und schöne Frau, die ebenfalls den Fluss überqueren wollte, sich jedoch vor dem Wasser fürchtete. Und so hob der eine Mönch sie auf seine Schultern und trug sie zum anderen Ufer. Da packte den anderen Mönch die Wut. Er sagte kein Wort, aber innerlich kochte er. Das war verboten. Ein buddhistischer Mönch durfte doch keine Frau berühren. Und sein Gefährte hatte diese Frau nicht nur berührt, er hatte sie sogar auf seinen Schultern getragen. Nach Meilen, als sie das Kloster erreichten und durch das Tor traten, wandte sich der erboste Mönch dem anderen zu und sprach: Hör zu, ich werde mit dem Meister drüber sprechen müssen. Ich werde es ihm melden. Es ist verboten. Der erste Mönch entgegnete: Worüber redest du? Was ist verboten? Hast du es vergessen? Fragte der andere. Du hast die junge, schöne Frau auf deinen Schultern getragen. Da lachte der erste Mönch und sprach: Ja, das habe ich. Aber ich habe sie am Fluss abgesetzt, viele Meilen weit zurück. Trägst du sie etwa immer noch?
Das passt ja zum Eingangszitat, ne? Dass wir dann diese Probleme immer weitertragen.
Richtig.
Vielen Dank, liebe Lydia, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ich, du, wir, der Podcast, der verbindet.
Auf Wiederhören.
Ich, du, wir, der Podcast, der verbindet.